ich arbeite extrem als Team. Es gibt kein Ich, es gibt nur ein Wir. Und das meine ich wirklich so. Wir stehen für beides, für Misserfolg und für Erfolg. Man muss fordernd sein. Ich finde, ich fordere viel. Und ich gebe aber auch viel. Oder? Ich bin jemand, der von vorne führt. Ich gehe voraus. Ich will von meinem Team nichts fordern, was ich selber nicht auch bereit bin zu geben. Und ich glaube, eines der wichtigsten letzten Prinzipien, work hard, play hard. Also wir arbeiten viel, aber wir sollen auch Spass haben und den Humor nie vergessen. Wir haben einen super Team-Spirit. Ja.
Willkommen zum Podcast Stefan und Stefan. Kompromisslos ehrlich, mit Humor und der nötigen Portion Biss. Persönliche Perspektiven und knallharte Insights mit dem
Stefan Eckenberger
und dem Stefan Vogler.
In der heutigen Folge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen oder Backstage beim Eurovision Song Contest. Ein Anlass, der zuerst mal 1956 in Lugano, Schweiz, stattgefunden hat und dann in 1989 nochmal in der Schweiz, Lausanne und jetzt 2025 in Basel. Ein Anlass, der die einen also schon fast ein ganzes Leben lang begleitet. Die anderen mobilisiert, die anderen aktiviert und andere auch bei anderen polarisiert. Aber keine einfach ohne Emotionen lässt. Der Eddie Estermann ist Head of Communications beim Eurovision Song Contest. Er ist mit einem Rucksack unterwegs von vielen Jahren Rignier, ebenso vielen Jahren SRF, und schmeißt mit seinem Team zusammen die ganze Kommunikation für den Anlass. Er ist auch Ambassador, ist viel unterwegs. Wir haben gerade letztens den Doppelpunkt bei Roger Schawinski, wo er differenziert, detailliert auch seine Ansichten, Erfahrungen, Learnings, Erkenntnisse geteilt hat. Und das charmant im herausfordernden, wie bekannt, Schawinski-Setting. Wir wollen mit ihm andere Themen bespielen. Also nicht, warum ist es Basel, warum ist es das, wie sieht die Wertschöpfung aus. Das hat er schon ganz viel Mal gesagt, kann man überall nachschauen und nachlesen. Wir schauen andere Themen mit ihm an.
Ja, Edi, so kurz vor dem grossen Ereignis, wie geht es dir heute? Hat auch ein erfahrener Profi wie der Eddie Estermann Lampenfieber wie Künstlerinnen vor dem Auftritt? Oder bist du total stressresistent?
Nein, nicht total stressresistent, aber sehr fokussiert. Wir sind super aufgestellt, wir sind on track mit allen unseren Tasks, die es noch so kurz vor dem Event jetzt zu machen gibt. Mein Team ist eingeschliffen, seit jetzt mittlerweile vielen Monaten. Wir Es ist so wie ein Bergbach, oder, wo stetig das Wasser drüber, über den Stein fließt. Es wird alles rund, es geht alles zusammen, es fließt alles ineinander rein. Es ist grossartig zu sehen, wie das Team funktioniert. Und es gibt mir eine Ruhe und eine Gelassenheit und eine Zuversicht, dass das gut kommt mit dem riesigen Event.
Jetzt sind wir gespannt. Der ESC ist eine Once-in-a-Lifetime-Mammutaufgabe für einen CCO. Neben der Leitung von deinem eigenen Team musst du ja unzählige weitere Stakeholder ohne Weisungsbefugnis managen. Welches Führungskredo hast du dir zu Grund gelegt?
Ja, das Umfeld ist, wie du richtig sagst, Stefan, es ist komplex. Wir arbeiten in einem Dreieck mit der European Broadcasting Union, die Owner ist von dem Brand ESC. Der SRG, wo der Host Broadcaster ist, wo verantwortlich ist für Signal, für die Sendung, für die Show dieses Jahr, dank dem Sieg von Nemo in Malmö. Und letztlich der Host City. Und alle die drei Bereiche haben alle ihre Teams, ihre Projektteams und ihre Kommunikationsteams. Und es gilt mit diesen drei Teams, wie du sagst, ohne direkte Weisungsbefugnis, halt doch überzeugend eine gemeinsame letztlich Kommunikationsstrategie umzusetzen. Das ist die Herausforderung und was da so Prinzipien sind und so, da kommen wir sicher noch dazu.
Ja, und da muss man sich ja auf jeden und jede im Team können verlassen. Auf was hast du bei der Zusammenstellung von deinem Team, von deinem Hochleistungsteam, das darf man glaube ich sagen, nebst den fachlichen Kompetenzen besonders geachtet bei der Auswahl?
Das ist jetzt vielleicht komisch, aber vor allem auf die Intuition. Es hat fast jeder, der sich das zutraut oder der es schafft, zu einem persönlichen Gespräch, hat einen tollen CV. Sonst wäre er nicht plötzlich dann vor einem. Und dann kommt es sehr stark auf den Bauch drauf an, auf die Intuition. Und ich lasse sehr, sehr stark auf das und ich bin bis jetzt mit dem super gut gefahren. Und gerade jetzt in dem Team, das wir jetzt haben können zusammenstellen konnten, habe ich gemerkt, das hat sich wirklich bewährt. Ich habe mich bei keinem und keiner einzigen Dosche. Es sind alles High Performer, es reissen alle. Es ist niemand, der Stunden zählt. Das geht wie so ein Projekt nicht. Es steht die Begeisterung, die Euphorie, die Freude an dem Ganzen und eben die Once-in-a-Lifetime-Experience, die steht total im Mittelpunkt für alle. Ich glaube, es ist mir wirklich gut gelungen. Ja, ich habe ein grossartiges Team beieinander.
Super.
Das Stichwort Leadership, Edi, aber jetzt nochmal fassen wir noch, was trägst du dazu bei? Wie vom Heiligen Geist allein kommt die Art von Zusammenhalt auch nicht. Ohne, dass wir jetzt hier «me, myself» nein, was trägst du dazu bei, dass das so funktioniert mit diesen Alpha-Tierchen?
Ja, also ich glaube, es braucht klare Prinzipien in der Kommunikation, die Art und Weise, wie man kommuniziert. Klar, offen, transparent, direkt und fast nicht zu viel. Man kann fast nicht zu viel kommunizieren, weil es hat immer noch irgendjemand nicht mitbekommen, gerade dann. Das ist sehr wichtig. Man muss überhaupt Prinzipien eigentlich haben und die gerade in so einem Projekt zur Anwendung bringen. Man darf nicht schwanken, man muss auf den Prinzipien bleiben. Das Team muss wissen, was der Chef will und wie es der Chef will. Und sie agieren dann auch danach und fühlen sich dann sicher oder und trauen sich dann auch immer mehr zu. Ich arbeite extrem als Team. Es gibt kein Ich, es gibt nur ein Wir. Und das meine ich wirklich so. Wir stehen für beides, für Misserfolg und für Erfolg, miteinander her. Ein tolles, abgeschlossenes Teilprojekt ist immer ein Erfolg vom ganzen Team, weil alle haben ihren Teil dazu beigetragen. Man muss fordernd sein. Ich finde, ich fordere viel. Wir sind fast permanent in der anaeroben Zone. Im Moment sowieso unterwegs. Und ich gebe aber auch viel. Oder? Ich bin jemand, der von vorne führt. Ich gehe voraus. Ich will von meinem Team nichts fordern, was ich selber nicht bereit bin, zu geben. Und ich glaube, eines der wichtigsten letzten Prinzipien, work hard, play hard. Also wir arbeiten viel, aber wir sollen auch Spass haben und den Humor nie vergessen. Wir lachen viel, wir klatschen sich ab. Und das ist wichtig. Wir haben einen super Team-Spirit. Ja.
Schön.
Du, lass mich noch wissen, wie gehst du um, wenn Fehler gemacht werden? Das klingt jetzt recht fordernd, was ich da gehört habe von dir.
Ja,
muss ich mir Angst machen, wenn ich bei dir so, Fehler mache?
Nein, man darf Fehler machen, man darf sie einmal machen, man muss nachher etwas daraus lernen, oder? Weil die Intuition, die ich angesprochen habe, die bildet sich ja auch aus dem Aufbereiten von den Fehlern, wenn man merkt, das ist jetzt nicht gut gewesen. Warum ist es nicht gut gewesen? Wo haben wir die Abzweigung verpasst? Und dann passiert es eben nicht nochmal. Und das schärft letztlich auch gerade von jungen Mitarbeitern, ich habe viele Junge auch im Team, die Intuition, die wir als ältere Semester ein bisschen schon ein bisschen haben, oder, mit mehr Erfahrung. Und ich trage, das Projekt trägt bei jungen Mitarbeitern viel dazu bei. Es ist grossartig zu sehen, wie die wachsen, auch was sie sich mehr zutrauen. Ich werde nie einen zur Schnecke machen, wirklich nicht. Aber wir sind streng und wenn etwas wirklich passiert ist, weil es ist ja dann oft am Freitag oben, um 8:30, 9:00, mir ist gerade noch knapp dran und dann passiert es. Und es kommt noch eine Medienanfrage und man macht sich ein bisschen schnell und ist zu wenig fokussiert und dann passiert ein Fehler. Das darf nicht passieren. Ja.
In diesem Zusammenhang haben wir uns auch Gedanken gemacht, Projektmanagement als Stichwort. Wir haben ja auch Studiengänge bei uns zum Projektmanagement, kann man sehr viel lernen, aber es gibt auch Punkte, die muss man erleben. Können gestalten. Ich sage jetzt einfach mal, du hast ganz viele Notstellen in deiner Arbeit. Bist aber nicht, korrigierst mich nicht der Projektleiter overall, oder? Das heisst, das musst du ja auch noch bespielen, da musst du ja auch noch Koordination haben. Was sind für dich spontan die meisten Herausforderungen, vor allem vom Projektmanagement her?
Wir haben den Planner, oder, wo wir alle unsere Tasks haben. Wir haben insgesamt 12, es sind 12 Departments, wo Projektstruktur ausmachen von dem Eurovision Song Contest. Und Kommunikation ist eines von diesen 12 Departments. Wir haben alle Schnittstellen zueinander, mit einem mehr. Security habe ich sehr viel, mit Public Value habe ich sehr viel, Public Affairs sehr viel. Und natürlich direkt mit den beiden Chefs. Wir haben mit dem Moritz Stadler und dem Reto Peritz, der Co-Executive Producer, Co-Team. Mit all diesen vielen Schnittstellen, ein Führungsrhythmus, der sich sehr gut eingespielt hat. Sprich, man trifft sich, sieht sich regelmäßig, hat Zugriff zu allen jederzeit. Wenn es irgendwo brennt, müssen alle sofort erreichbar sein. Und aber, sage ich jetzt mal, oder raus ins Team, raus haben wir zweimal in der Woche, das wechselt jetzt gerade ab nächster Woche in einen täglichen Führungsrhythmus, noch kürzere Meetings. Ich bin ein Fan von sehr kurzen Meetings, to the point, und ab nächster Woche geht das wöchentlich. Und das ist der Rhythmus, wo gut funktioniert, wo die Kommunikation, die wir vorher gesagt haben, die wichtig ist, so sicherstellt.
Ja. Du hast bei den anderen 11 Themen, wenn ich es recht verstanden habe, Safety, Security erwähnt, jetzt als Kommunikationsspezialist. Warum ausgerechnet das eine wichtige Notstelle?
Ja, alle, die den Eurovision ein bisschen miterleben und mitverfolgen, sehen natürlich, dass wir sagen so, wir sind ein unpolitisches Event, United by Music. Die Musik führt all die 37 Delegationen, die jetzt in Basel zusammenkommen, zusammen. Es ist die Musik. Wir können so Anlässe auch remote machen. Aus irgendeinem Studio könnten die könnten singen, die könnten sich zuschalten. Nein, das muss man bewusst nicht. Wir kommen zusammen. Und das in einer geopolitischen Gesamtlage und Gesamtsituation, von der wir sehr stark abhängig sind, jeweils. Oder wenn es irgendwo auf der Welt knallt, und im Moment ist es ist schon eine entspanntere Gesamtsituation gewesen, dann müssen wir genau hinschauen. Das heisst, wir müssen gut monitoren. Also es hat Auswirkungen auf das Monitoring. Wir müssen Probleme, die sich anfangen aufbauen, die Spirale rechtzeitig erkennen. Da brauchen wir Tools und Leute dazu, die das können. Man muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Es braucht ein gutes Incident Management. Das heisst, da ist etwas Kleines, das kann man vernachlässigen. Achtung, das ist ein Potenzial, das müssen wir weiter im Auge behalten. Man muss antizipieren und sich vorbereiten darauf, wie würden wir umgehen für den Fall der Fälle. Und darum ist Security super wichtig. Das geht nachher bis natürlich zur physischen Security. Wie viel Polizei hat man in der Stadt? Oder was macht man bei Sprengstoffthemen und anderem mehr? Oder? Und das betrifft Kommunikation sehr stark.
Ja. Was nicht dein Kerngeschäft muss sein, aber du bist involviert, ob du willst oder nicht?
Genau, ich habe jemanden im Team, der nur für Krisenkommunikation arbeitet, und der Teil ist sehr wichtig. Wir haben viele Trainings gemacht, auch was würden wir machen, wenn oder wie werden all die Schnittstellen aktiviert. Oder? Und das ist ein wichtiger Teil von meiner Arbeit. Ja.
Darf ich noch schnell fragen, wer in diesen 11 Themenfeld ist irgendwo ein Themenfeld VIPs?
Ja, oder gibt es das weniger in dem Fall?
Das gibt es natürlich auch. Also ich habe jemanden, der jetzt für beispielsweise für unsere Hauptmoderatoren, wir haben ja insgesamt 5 Moderatoren, wir haben 3 Moderatorinnen auf der Bühne in den Hauptshows, und die zu begleiten mit all diesen Medienanfragen, Entschuldigung, die es gibt, ist sehr wichtig. Also ist jemand nur auf das fokussiert. Und dann zum Beispiel die Einladungen für all die Ehemaligen. Oder? Wir haben gegen mittlerweile noch 80 circa lebende ehemalige ESC-Teilnehmende seit 1956. Lisa Assia, die der erste in Lugano gewonnen hat, ist gestorben leider. Aber wir haben immer noch sehr viel. Und die zu betreuen, zu begleiten, das ist auch jemand fokussiert auf das. Ja.
Okay, aber das geht, weil die schleppen nicht alle noch 1 bis 2 Leibwächterinnen oder Leibwächter mit. Weil das hast du ja dann noch, wenn du den ganzen VIP-Tross dann betreust, oder?
Du hast es schon angetönt vorher, du bist so in einem Dreiecksverhältnis unterwegs, also musst immer ganz, ganz stark auch koordinieren mit den anderen beiden. Ich nehme an, dass die auch dabei gewesen sind bei der Erarbeitung von der Kommunikationsstrategie, vom Konzept. Was ist dort die grösste Herausforderung gewesen?
Ja, dass du einfach schlichtweg zu wenig Zeit hast. Oder? Du musst dir vorstellen, das ist der 12. Mai in Malmö, Sonntagmorgen, 10:10. Nemo hat gewonnen. Kommunikationskonferenz, noch 350 anwesende Journalisten, und du bist dort als kleiner Schweizer Kommunikationschef von der SRG und denkst, sorry jetzt der Ausdruck, oh mein Gott, holy shit, was ist das?
Kamera auf dich. He?
Es ist ein Riesending, oder? Und du realisierst, das ist so gross und wir haben jetzt ein Jahr Zeit, nur ein Jahr. Und unsere schwedischen Kollegen vom SVT, vom schwedischen Fernsehen, haben gesagt, congratulations guys, but you know what? You're already too late. Ihr seid schon lange zu spät. Ihr hättet vorgestern müssen anfangen. Und wir haben in der Woche vorher haben wir uns erst mal getroffen, weil wir gesehen haben, dass die Wettquote sehr stark von Nemo ausschlägt, um uns sanft vorzubereiten. Und wir sind gut reingestartet, aber trotzdem, du hast einfach keine Zeit. Du musst Entscheidungen treffen. Ich musste Leute anstellen, ohne dass ich ein Budget hatte. Ich habe einfach ein Papier vor mir und gesagt, was brauche ich eigentlich alles? Habe ich das Geld dafür? Wissen wir noch nicht. Stell mal an. Gut. So ist das gestartet. Weißt? Es ist alles parallel ineinander reingelaufen. Und du kannst nur hoffen, dass alles am Schluss aufgeht, dass du am Schluss das Budget überkommst, das du jetzt eigentlich schon ausgegeben hast, fast. Das
ist unglaublich.
Ja, es ist schon ein Riesenevent. Ja.
Also von Anfang an im vollen Modus.
Ja.
100%. Deine Arbeit wird ja die Arbeit von eurem Team wird mit Argusaugen beobachtet. Kommunikation rund um den ESC ist wann erfolgreich gewesen, beziehungsweise wann hast du quasi deinen Job gut gemacht und welches ist das Hauptziel, das du versuchst zu erreichen mit deiner
Mannschaft? Wir haben in dieser Strategie, die haben wir für uns, für den Host-Broadcaster erarbeitet. Die Stadt hat für sich, mit ihrem Kommunikationsteam auch eine Strategie erarbeitet. Das sind ein bisschen andere Werte, die ihnen wichtig sind. Oder? Ich finde das auch sehr wichtig. Und die European Broadcasting Union wiederum hat natürlich so eine überdachende Kommunikationsstrategie, wo sie vor allem schaut, dass der Brand nicht irgendwie beschädigt wird. Wir haben einen sehr starken Schweiz-Fokus. Für uns ist das ein Schaufenster. Wir haben fast 200 Millionen Zuschauende in den rund 40 Ländern, wo die mehreren Shows live übertragen werden. Die 2 Halbfinale werden übertragen plus der Grand Final. Das ist ein riesiges Schaufenster. Wir wollen das nutzen. Wir wollen die Schweiz kommunikativ so auch darstellen, um zu zeigen, dass es eben mehr gibt als nur eben Berge und Schnee und Skifahren und Banken und all die Themen, die man von der Schweiz heute sonst halt so allgemein kennt. Wir wollen das ganz positiv konnotiert behalten, oder? Dass es nicht irgendwie abdriftet in irgendeine Richtung. Und das sind so Kommunikationsziele, die wir für uns definiert haben. Das sind 5 insgesamt, die haben wir immer vor Augen. Wir achten sehr stark auf das. Und ich habe so auf dem Planner, es gibt so einen Zeitstrahl. Oder? Und der Pfeil ist jetzt eigentlich schon fast ganz rechts raus. Oder? Und bis jetzt ist es uns wirklich super gut gelungen. Und da bin ich sehr happy, oder? Dass das hoffentlich auch so durchgezogen werden kann.
Du hast, mal noch schnell, Stefan, noch Schnee und Berge. Schoggi hat er nicht gesagt, aber mir ist das gerade in den Sinn gekommen. Du hast du hast ja noch das erwähnt. Ich meine, und keine Zeit haben, trotzdem haben wir auch mit quasi seelenverwandten Organisationen wie Schweiz Tourismus oder so zusammengearbeitet, wenn ja, wie?
Ja, haben wir natürlich. Wir brauchen halt auch viel Bildmaterial, wo man dann halt auch schaut, von wem kann man das Bildmaterial beziehen. Haben wir auch selber viel natürlich bei uns. Und Schweizer Tourismus ist sicher einer von der möglichen Partner, die man angeschaut hat miteinander. Wir haben am Schluss andere Sponsoren gehabt, die uns direkt unterstützt haben. Oder? Wir haben 6 nationale Sponsoren, es gibt internationale Sponsoren, die nationalen Sponsoren haben wir gesucht. Das sind auch in Basel jetzt beispielsweise mit Novartis oder der Basler Kantonalbank oder Helvetia. Sehr stark in Basel based, die grosse nationale Unternehmen und so. Aber ja, man schaut natürlich, dass man eben die Schweiz modern zeigen kann, auch in der Show. Oder? Ich habe letzte Woche gerade jetzt so 2 Magic Moments gehabt. Muss ich euch schnell erzählen, ich bin wegen irgendetwas ganz anderem mit Halle und ein bisschen auf Adrenalin und ich habe dringend jemanden gebraucht und ich platze in die Halle rein. Und also die Bühne ist eine Sensation. Ich habe noch nie so eine Bühne gesehen. Ich habe noch nie eine Bühne gesehen, die das kann, was die Bühne kann. Es ist wirklich sensationell. Und es ist gerade geprobt worden und es ist gerade etwas gelaufen und ich kann euch jetzt leider nicht sagen, was, aber ich musste gerade latschen. Es hat mich gerade auf dem falschen Fuß verwünscht. Mir ist ein bisschen müde und es ist so emotional gerade gewesen, dass es mich gerade gepackt hat. Und das ist mir gerade 2 passiert die Woche bei unterschiedlichen Sachen. Also ich passe jetzt immer auf, wenn ich in die Halle gehe und denke, habe ich das Nasstüchli dabei.
Sonnenbrille montieren und das Nasstüchli. Wäre vielleicht noch das Gadget, oder?
Ja, genau.
Das Nasstüchli dann. Ja.
Freudentränen.
Sponsoren haben wir noch gehört.
Sponsoren, ja, ist sicher ein Riesenthema. Mhm. Wir wollen jetzt da nicht über gross und tief über Geld reden. Mhm. Aber wie einfach ist das gewesen, um so Sponsoren, ich rede jetzt natürlich vor allem von der nationalen logischerweise, oder? Um so Sponsoren können akquirieren.
Man würde ja sagen, so, ja, es wollen ja dann alle, aber das ist auch mehrheitlich so, es wollen sehr viele Wellen natürlich irgendwie partizipieren. Es kostet halt wirklich, es hat halt ein Preisschild, oder? Weil bei dieser Zuschauerzahl ist es halt gross. Und dann hat es einige gesagt, die gesagt haben von diesen Sponsoren, hey, it's, money is not an issue, let's do it. Das ist natürlich grossartig und andere haben gesagt, ja, lass uns mal genau anschauen, was wir machen miteinander. Man hat sich einander super angenähert. Es ist ein Sponsor im Umzug, den ich persönlich ganz lustig finde, aber mit einer tollen Episode verbunden. Jungfrau Jochbahnen beispielsweise. Man denkt, in Basel, Jungfrau Jochbahnen, was machen Sie in Basel? Aber der erste, eben jetzt schon mehrfach erwähnt, die ESC, der aus Lugano übertragen worden ist, hat nur dank Richtstrahlantennen, die auf dem Jungfrau Jochhofen platziert worden sind, von der damaligen PTT, da ist also ein PTT-Mitarbeiter durch den Schnee gestapft, und hat mit dieser Richtstrahlantenne dafür gesorgt, dass das Signal aus Lugano in die restliche Schweiz übertragen werden konnte. Und die Jungfrau Jochbahnen hat sich das erinnert und hat gesagt, hey, lass uns mitmachen, weil es ist jetzt 36 Jahre seit dem letzten ESC, wer weiß, wenn der
nächste. Aber das ist ja Storytelling vom Feinsten.
Storytelling vom Feinsten. Jede emotionale Entscheidung braucht eine rationale Begründung, könnte man da auch dazu sagen, oder?
Ja, genau.
Noch ganz schnell, du machst ja Monitoring, du siehst jeden Tag, was die Welt so berichtet über den ESC. Hast du das Gefühl, wie ist da so das Bild von der Schweiz, wenn du so versuchst, das so in ein paar Worte darzustellen, wo da in der Weltöffentlichkeit verlautbart wird?
Ja, viel positiver, als wir Schweizer das selber sehen. Es ist natürlich ein reiches Land, ein wunderschönes Land. Also sogar die EBU hat gesagt, wow, wie toll, oder? Wir kommen in die Schweiz, weil nur schon Bilder, egal in welcher Stadt es ist, es sind wunderschöne Bilder. Nur schon wegen dem. Und es sind ja wunderschöne Bilder. Und ich schaue jetzt das Ganze auch ein bisschen wieder mit einer anderen Optik an. Ich war vorher schon ein Patriot und dann so gewisse Pathos ist mir nicht fremd. Aber jetzt, oder, man sieht das Land schon wieder ein mit anderen Augen. Es haben, einige Delegationen haben ein bisschen Angst zu kommen, weil es halt teuer ist. Man hilft ihnen aber dabei, oder, mit Unterkünften, mit Transport und mit Essen und so weiter. Das ist schon nicht ohne. Oder? Für gewisse Länder ist das eine rechte Fuhr. Und wir haben auch den Verdacht, dass einige aus dem Grund vielleicht auch nicht gekommen sind, oder, weil es eben teuer ist. Aber das Bild ist toll von der Schweiz. Ja. Und wir werden das auch nicht versauen.
Ich finde das auch sehr schön, oder? Weil das ist ja unser Problem immer, dass wir glauben, oder? Wir sind ja quasi schlechter, oder dass wir uns selber schlechter machen, als wir tatsächlich sind. Oder? Mhm.
Du hast vorhin noch gesagt, European Broadcaster. Da möchten wir von dir noch so ein bisschen aus der Fachmaterie hören, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, einfach Feinheiten. Du brauchst ja auch noch ein diplomatisches Geschick, oder? In deiner Arbeit. Das Mühe kann vielleicht auch eine ganz grosse Zusammenarbeit mit internationalen Medien, Edi.
Mit der European Broadcasting Union ist es, am Anfang hast du grossen Respekt, oder? Weil das ist wirklich ja die Organisation, eben nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel gegründet, dass man Europa wieder ein bisschen zusammenbringt und so. Die führen den ESC seit vielen Jahren durch, regelmäßig jedes Jahr. Ich habe noch nie einen organisiert vorher. Und mit der Zeit leisten das ein bisschen ab und merkst, sie kochen nur mit Wasser. Und unsere Prinzipien sind mitnichten irgendwie schlechter, sondern wir sind sehr weit, sehr schnell sehr weit gewesen. Wir haben sehr schnell sehr viele Fragen gestellt, wo sie gesagt haben, oh wow, ihr seid schon weit. Andere Länder sind sehr viel später erst mit solchen Fragen gekommen. Und die internationalen Medien, die du ansprichst, ja, es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Oder wenn du plötzlich in den New York Times zitiert wirst oder auch Zeitungen, die auf Hebräisch natürlich rauskommen, wo irgendein ganz anderes Schriftbild und dann nur dein Name steht in dem Text drin, Edi Estermann. Das ist das Einzige, was du lesen kannst. Also es ist gewöhnungsbedürftig und da kannst du dann nur aufgrund der Bilder annehmen, um was in dem Artikel geht und so. Wir haben auch schlichtweg nicht Zeit, alles mitzulesen. Oder? Also es tolles, dichtes Monitoring ist zwar super, aber bei dem Tempo, das wir haben, kannst du nur noch fokussieren, leider, auf die dir ein Problem bereiten und zusätzliche Fragen generieren.
Ist da KI oder AI, Artificial Intelligence, als Tool, als assistierendes Tool?
Oh, super wichtig. Immer. Super wichtig, vor allem gerade jetzt im Social Media Bereich. Oder? Wir tracken dort mit der Hilfe von KI. Auch Hashtags, die gesetzt werden, Keywords, die verwendet werden und auch die Regionen, wo die abgesetzt werden, auf Snapchat, auf TikTok, auf Instagram, auch noch ein bisschen auf Facebook. Die Bedeutung ist ein bisschen kleiner geworden. Und das haben wir in einem täglichen Monitoring gesehen, woher kommt, braut sich jetzt irgendetwas zusammen. Ohne KI, unmöglich, da müsste ich ein Heer von Leuten anstellen, die das alles durchforsten würden. Und uns ist das ein tolles Instrument, das uns anzeigt, Achtung, da kommt was, da müssen wir genau hinschauen. Die Flag Policy, hat Diskussionen gegeben bei Fans, was für eine Fahne kann ich jetzt mitnehmen und so weiter. Das sind sehr, sehr hilfreiche Instrumente. Und in der Mehrsprachigkeit natürlich, oder? Weil bei uns ist die Sprache Englisch, wir reden im Projekt eigentlich nur Englisch. Und trotzdem sind wir die Schweiz und alle Dokumente müssen immer auf Französisch, Italienisch und auf Deutsch übersetzt werden. Retoromanisch lassen wir das ein bisschen auf der Seite, das reicht nicht auch noch. Aber das ist wichtig und KI hilft da enorm.
Wenn wir gerade beim Technischen sind, ich meine, multimedialer wie der ESC geht ja fast nicht. Oder setzen da auch Augmented oder Virtual Reality?
In der Show, ja, wird das passieren. Also ich habe auch bei diesen Rehearsals letzte Woche bei diesen Proben ein paar unglaubliche Effekte gesehen, die in dieser Halle umgesetzt werden. Also mir ist auch mit der ganzen audiovisuellen Technologie oder immer auf einem Next Level noch wieder. Das kostet alles viel Geld, oder? Aber es ist, die Firmen wollen das natürlich auch als Schaufenster brauchen und man kommt das auch viel günstiger rüber. Sie wollen das zeigen, weil das ist ein riesiges Schaufenster auch für die Industrie. Und man schaut dann da genau hin und sieht, oh, wie haben sie jetzt das gemacht? Oder wie geht das? Wie kann man so etwas in einen Raum hineinstellen? Oder dass es so wirkt, sogar in der Halle, nicht nur auf dem Screen. Also, das ist wirklich sehr, sehr, sehr eindrücklich. Auch vor allem für die vor Ort können sein und die ein Billett verwünscht haben.
Also ist es auch aus technischer Sicht eine sensationelle, steile Lernkurve wahrscheinlich, was man
also dort haben, nicht nur unglaublich. Es ist unglaublich, oder? Du musst dir vorstellen, es hat noch Kameramänner, oder? Aber es sind 28 Kameras insgesamt im Einsatz in dieser Halle. Es sind 3,5 Kilometer Fiberglaskabel nur in der Halle verlegt worden, oder? Und es ist alles mit dem Computer oft Millisekunden taktet. Oder? Auch für die Moderatoren, für die Moderatorin ist es super wichtig, dass das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine und allem, also das ist Next Level wirklich.
Was will ich noch? Der Blackout wäre dann der Super-GAU.
Ja, ja, der wäre, wenn ja dann das passiert, ihr habt wahrscheinlich noch ein neues Szenario müssen einbauen, oder? Nach dem, was in Europa passiert ist, Portugal, Frankreich, Spanien, oder?
Ja, wir haben, also das ist schon, das ist nicht ein neues Szenario. Mit dem ist man jederzeit natürlich, auf das ist man vorbereitet, oder was das kann bedeuten. Bei uns mag es 0,0 Stromausfall ertragen. Darum hat man Notstromaggregate, die sehr gross sind, wo die Live-Shows auch direkt daraus gespissen werden. Basel hat sehr viel grünen Strom, aber in so einem Moment muss man dann halt auf Sicherheit gehen und sagen, jetzt sind halt Dieselgeneratoren im Einsatz und produzieren während dieser Zeit Strom. Es mag null Unterbruch verleiden. Ja.
Mhm, das glaube ich. Was die Leute vielleicht interessiert, während dem Zuschauerleben, also während der Show selber, wo ist dort dein Standort und was machst du dann?
Ich hoffe ganz entspannt irgendwo am Zuschauen, was natürlich eigentlich überhaupt nicht der Fall wird sein. Ich werde Springer sein, also zwischen allen Sachen, die werden passieren, allen Problemen, die es wird geben. Wir haben quasi in der Showwoche eine stehende Krisenorganisation, die permanent im Situation Room ist und alles genau beobachtet. Und es wird sicher irgendetwas geben, irgendein Zwischenfall wird passieren und dann ist Kommunikation gefragt.
Aber eben, du bist nicht Leiter Krisenstab oder Krisenorganisation, mit das kannst du nicht auch noch stemmen, oder?
Nein, ich bin
das
nicht Leiter Krisenstab, genau. Ich habe auch jemanden, Krisenkommunikationskollegin, die sitzt für mich in dem Krisenstab. Und sobald es Kommunikationsbedarf gibt, werde ich von ihr aktiviert. Und dann geht es natürlich aber los. Oder? Und dann habe ich aber fast 1000 Journalisten vor Ort in Basel. Oder? 1000 Journalisten, das muss man sich mal auf die Zunge gehen. Und die wollen natürlich unterhalten und bespaßt. Und jeder hat irgendein Anliegen. Und jeder hat das Gefühl, es ist ein bisschen allein. Ist ja nicht. Das läuft ja dann noch nebenher. Oder? Also es ist viel.
Reisen dann die ein paar Tage vorher auch schon an? Also das heisst, du musst die schon permanent auf Trab halten? Oder sie halten dich auf Trab?
Das Mediencenter ist ab dem 10. Mai offen. Und am 11. Mai ist der Eröffnungsfeier. Und ab dem 10. Mai sind die Ersten, können die Ersten dort sein. Das heisst nicht, dass die immer alle vor Ort sind oder viele arbeiten vom Hotelzimmer aus, weil sie mehr Ruhe wollen. Andere suchen ganz genau bewusst die Nähe zu der Main Venue, also zu der Halle, zu der St. Jakobshalle. Weil dort ist man natürlich noch an diesen Delegationen, an diesen Künstlern dran und hat mehr Gelegenheiten, auf spontane Interviews halt zu machen vor Ort und kommt das Feeling halt viel mehr mit über.
Der ESC ist ja vor allem, denke ich, jetzt so ein bisschen eine Boomer-Angelegenheit, oder? Wenn man es mal ein bisschen kritisch anschaut. Ihr habt ja wahrscheinlich, ich möchte dir auch gerne ein bisschen die jüngeren Generationen mit ins Boot holen, also die berühmte GNZ und allenfalls sogar auch noch drunter, oder? Habt ihr ganz spezifische Massnahmen und Aktivitäten, die ihr gemacht habt, um die ins Boot zu holen?
Also, ich muss dich ein bisschen enttäuschen, es ist wirklich mitnichten eine Boomer-Veranstaltung, schon auch, aber es hat sehr, sehr viele Junge, die das intensiv mitverfolgen. Das sehen wir auf den sozialen Medien. Die verfolgen es halt auf allen Vektoren. Die soziale Community ist unglaublich aktiv. Sie ist wahnsinnig schnell. Sie ist sehr demanding. Man muss viel liefern. Man darf nicht in den klassischen Kanälen denken. Oder? Man macht nicht nur Interviews, sondern man muss viel für sogenannte Specialized Media machen. Die tun wir auch super gut bedienen mit Häppli, mit Kurzfutter. Ich habe zum Beispiel einen Embedded Journalist, VJ, der die Mainhosts begleitet. Und wenn die Mainhosts kurz Pause haben, dann sagen wir schnell, hey Michel, wie ist das jetzt gerade? Jetzt bist du ein bisschen gestolpert mit den Stöggis auf der. Das ist jetzt etwas, was die NZZ nicht fragt, oder? Aber was auf den sozialen Medien wichtig ist. Und mit solchen Sachen holst du natürlich auf den sozialen Medien sehr genau eben das Publikum ab. Okay. Und in den Acts sind natürlich auch, also viele von diesen Darbietungen sind natürlich sehr wohl auf ein viel jüngeres Publikum ausgerichtet, oder, wo dann das auch fähnen und feiern auf den Medien.
Ich bin also keinesfalls enttäuscht, im Gegenteil, ich bin beeindruckt und freue mich, dass es so ist.
Ich bin nochmal zurückgedanklich zum Stichwort Ticket. Oder? So, den eidgenössischen Schwingfest, wenn du da nicht in der Community drin bist, kommst du gar kein Ticket über. Wie ist das bei euch gelaufen? Hat es da Stimmen gegeben, die gesagt haben, da ist das Kontingent schon weg und hat man keine Chance? Ich weiss es jetzt gerne nicht.
Ja, wir haben gewusst, dass es eine Herausforderung ist, weil die St. Jakobshalle ist nicht riesig gross, ist nicht die grösste Halle in der Schweiz, aber es ist eine sehr tolle Halle, wo sich viel, wie man jetzt seht und wie ihr auch werdet sehen, oder? Dann, wenn ihr seht, wie sie ausgebaut worden ist. Aber wir haben pro Show etwa 6'500 Leute in dieser Halle. Das ist nicht super viel. Da hat es schon natürlich Halle gegeben mit 11'000. Und das heisst wenig Tickets. Ja, die Tickets bei Ticket Corner sind für die Main-Show in 7 Minuten ausverkauft gewesen. 42'000 Tickets in 7 Minuten weg. Wir haben in der Wartebubble technisch haben wir immer permanent 200'000 Leute gehabt. Also wenn jemand sein Ticketkauf abschliessen konnte, ist gerade so für den einen angerutscht. Wir haben immer 200'000 drin gehabt. Wir haben aber nur 42'000 Tickets gehabt. Es hat nochmal zweite Verkaufswelle gegeben, wo wir gesehen haben, wie die Bühne jetzt genau aussieht, wie viel Platz sie braucht und so. Und ja, es hat natürlich viel Enttäuschung gegeben, klar. Und was machen die Zeitungen, die noch kein Ticket haben? Es gibt bei Ticket Corner so eine Fansale, heisst fansale.ch, wo man, oder .com, bin ich mir ganz sicher, glaube ich, .ch, wo man Tickets noch kaufen kann. Zeitungen, die nicht gehen können, geben ihre Tickets dort. Auf keinen Fall irgendwelche Schwarzmarkt-Tickets kaufen. Funktioniert nicht, gibt Troubles. Und du hast vorhin gefragt, was machst du an dem Abend? Ich will mich nicht um heulende Leute kümmern, die beim Eingang mit einem sauteuer gezahlten Ticket auf Viagogo oder irgendwo nicht reinkommen, weil es einfach ein Fake-Ticket ist oder eins, das nicht auf deinen Namen lautet. Noch die funktionieren.
Werfen wir noch einen Blick auf eine ganz andere Phase. Das Projekt, jetzt ganz grob gesagt, hat die Phase vor dem Event, während dem Event, nach dem Event. Und das nach dem Event, das tun wir jetzt staffeln. Und zwar zuerst aus deiner Perspektive als Kommunikations- und Medienspezialist. Was sind noch angedacht, so wie du das sagen darfst, Aktivitäten in der Kommunikation, in der Medienarbeit nach dem Event?
Wir werden, also die letzte Medienorientierung wird am Sonntag, 18. Mai, morgen ca. 12:15 stattfinden. Wenn der neue oder die neue Siegerin, und dann werde ich im MIM Media Center, nachdem ich sie in Malmö erleben durfte, sitzen mit denen auch wahrscheinlich wieder etwa 350, 400 Journalisten, die dann um diese Zeit noch wieder dort sind. Es wird der letzte Medien-Event sein von einer Reihe von vielen Medien-Events. Wir haben fast jeden Monat ein Medien-Event gehabt, fast jede Woche ein Medien-Kommuniqué mit irgendwelchen News. Also eine höhere Kadenz, die gegen Schluss die Rampe drauf ist. Wir haben eine bewusste Kommunikationsrampe gebaut. Und es wird das letzte Kommuniqué geben und es wird dann in der Woche nach dem Event nochmal so ein Conclusion-Kommuniqué geben. Wie ist das Fazit? Oder was sagt der SRG jetzt zu dem Event? Ist das erfolgreich gewesen? Ist das positiv gewesen? Und wir werden in der Woche danach für uns selber eine Art Fade-Out-Programm machen. Oder? Weil man kann nicht einfach gerade heimgehen. Nachher. Es geht nach so einem Projekt schlicht.
Das ist ein Schnittstellenbruch.
Genau. Also es ist ein brutaler, oder? Bruch. Wir haben auf den Sonntagmorgen um 3 eine Mitarbeiterparty angesetzt, weil du hast sehr viel Adrenalin, wir brauchen sowieso kein Hotelzimmer in dieser Nacht. Und das wird sicher lustig, aber man muss nachher schon genau hinschauen, was denn mit den Leuten passiert, was mit einem selber passiert. Oder wenn man geht in ein Loch
zwangsläufig. Da kommen wir nachher noch dazu. Also, bleiben wir noch beim Dings. Ist auch mit Sponsoren etwas angedenkt, ohne dass man irgendwie den Kaugummi dann einfach noch x-mal zieht, aber dass man sagt, hey, es ist ein gesteuerter Landeanflug
im weiteren Sinne. Genau, schön gesagt, ja, schönes Bild. Ich glaube, ja, es geht schon in die Richtung, auch mit den Sponsoren, dass man das noch abschließt, oder die das gemeinsame Extrem-Erlebnis, das man da gehabt hat miteinander. Und dann, die Woche danach ist wirklich für das reserviert, oder die Wochen danach. Und wir werden nachher sehr stark die ganzen Unterlagen aufbereiten, alles, und werden dazu beitragen, dass die nächste Host-Broadcasterin, die das darf, übernehmen von uns. Außer wir gewinnen nochmal.
Ich würde sagen, das haben wir drin in der Eventualplanung. Einfach so als Szenario.
Das haben wir, das haben wir drin. Das hat man auch
gedacht. Hat es das schon gegeben, die Geschichte von mir?
Mehrfach, ja. Es hat schon Host-Broadcaster gegeben, die 3-mal nacheinander gewonnen haben, die dann fast bankrott gegangen sind. Oder? Also Irland zum Beispiel. Schweden ist mehrfach Sieger. Spanien hat auch schon mehrfach nacheinander gewonnen. Es ist halt ein seit 1955, 56. Das ist eine lange Zeitspanne, gell? Und dann hat es gegeben. Und dort werden wir schauen, dass wir denen helfen können. Wir werden sehr stark unsere Erfahrungen einbringen. Und das wird ihnen helfen, denke ich.
Okay. Und jetzt das danach jetzt noch auf der personalen Ebene. Weil ich stelle jetzt einfach mal freche Thesen auf. Wenn man bei so einem geilen Projekt dabei war und konnte gestalten und machen, dann hat man einen Namen, man ist weiter noch eine Marke, noch stärkerer Marktwert und gleichzeitig ist es dann noch schwierig, einen guten Job nachher zu bekommen, oder? Wie ist das so bei euch das Thema? Was danach persönlich?
Also mich beschäftigt im Moment eigentlich fast mehr mein Team als mich selber, weil es eben mehr ein Wir als ein Ich ist, weil ich habe so grossartige Leute jetzt in diesem Team dürfen haben. Und das sind alles Leute, die Ja gesagt haben zu einem befristeten Projekt. Ich habe Leute im Team, die ihren Job gekündigt haben, damit sie die Once-in-a-Lifetime-Experience im ESC eben können erleben können. Das sind schon starke Commitments und das sind super starke High-Performer, die ich in dem Team habe, alle. Und wir haben auch schon Szenarien gewählt, wo wir gesagt haben, ja, wenn jetzt beispielsweise das Land wird gewinnen, dann könnten wir uns ja als Team anbieten, weil wir wissen jetzt, wie es geht. Also das ist so ein denkbares Szenario, das man sich vorstellen könnte. Oder anders mehr, was mich persönlich angeht, ja, also es geht immer eine Tür auf. Ich bin irgendwie diesbezüglich super positiv. Ich kann jetzt nochmal können natürlich mein Portfolio um die ganze internationale Medienwelt erweitern. Oder ich war vorher als SRG-Kommunikationschef fokussiert auf nationale Medien. Und jetzt kannst du natürlich die internationalen Mechanismen auch noch. Und vor allem sehr stark die ganzen sozialen Medien. Oder? Weil es gibt, glaube ich, kein Event, das stärker auf den sozialen Medien stattfindet als der Eurovision. Und ich denke, das wird sich irgendwie in eine Richtung ergeben. Es gibt noch einige schöne Ideen. Und dann einfach mal erholen, ausschlafen, entspannen wieder mal. Und auf das freue ich mich also auch.
Es wird natürlich sehr schwierig für die zukünftigen Arbeitgeber von deinem Team, oder? Weil wenn du so eine Herausforderung hast können bieten, da können quasi mitzuhalten, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Und ich mache es jetzt gleich noch schnell. Ich tue jetzt noch einen kleinen Werbespot für die HWZ loslassen, weil du weißt, in deinem Team hat es eine Studentin, die parallel bei uns Bachelor Business Communication studiert, Julia Gubser. Vielen Dank, Julia, übrigens, dass du mit vollem dahinter bist. Wir sind auch dahinter gewesen.
Das einfach nur schnell als Werbespot für die HWZ.
An dieser Stelle, es gibt noch ganz viel zum Anschauen. Willst du aus deiner Sicht noch kurz sagen, du hast die wie viel ungefähr gefühlt Interviews gegeben oder Besprechungen oder Dialoge geführt?
Kein Plan, Stefan.
Unzählige, hä?
Es sind viele, also so
sehr viele.
Nicht viele, aber natürlich viele Gespräche, viele Interviews, viele. Ich werde nie vergessen, der erste Podcast, weil wenn du von der SRG kommst und dich so ein bisschen die ernsteren Themen, sage ich jetzt einmal, halt gewöhnt bist und dann wirst du bei Gay Radio in London in eine Live-Situation geworfen und dort ist am Nachmittag um 2:30 eine Stimmung wie irgendwie in Zürich in einem Club am Morgen um 2:30 und es geht ab und du denkst, was passiert da gerade? Das ist meine neue Realität, um Himmels Willen. Du musst dich ein bisschen daran gewöhnen, oder? Weil das ist alles so, das wird gefeiert, oh mein Gott, wir haben den Kommunikationschef vom ESC in unserem, oh wow, und du denkst, ist das alles real? Oder weißt du, sagst...
Du, das ist eine Botschaft gewesen, nichts, wir hätten nicht so euphorisch können sein am Anfang.
Nein, es ist völlig okay, aber weißt du, es ist ein Bubble, oder? Du darfst dir auch nichts vormachen. Mhm. Es kommt jetzt, ich werde jetzt nicht wieder einen ESC suchen. Mhm. Das ist jetzt wirklich, das kannst du auch nicht. 2 Jahre am Stück kannst du nicht so schaffen, das schafft niemand. Wir haben auch Ausfälle gehabt im Team, also nicht bei mir jetzt, aber es hat Ausfälle gegeben. Das heisst, ja, er ist nicht mehr da. Wieso? Aha, okay. Und das ist auch hart, weißt du, das Projekt fordert seine Opfer.
Das verstehe ich, aber es ist ja noch schön, oder? Edi Estermann, der Mann für das Extreme.
Das ist die Einleitung auch für
den Abschluss bei uns. Aus meiner Sicht, ich bin stolz darauf, dass du uns da in dieser Form, mit dieser Funktion, uns, wenn ich so sagen darf, auch etwas Pathos reinbringen. CH oder Schweiz vertritt die spürbare Authentizität, das Engagement, aber fein austariert mit einer wohltuenden Gelassenheit. Das muss man ja zuerst auch noch können. Aber du hast es gesagt, gell? Da spielt Erfahrung, gelebte und genutzte Erfahrung spielt dann schon noch ein bisschen eine Rolle. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen, Backstage. Wir sind beide jetzt schon am Daumen drücken. Wir wünschen dir und deinem Team und natürlich uns, das darf man auch sagen, der Schweiz, oder? Einen fulminanten, einen impulsiven, einen prägenden, einen Wow-Event. Wir erwarten auch, dass verhaltenskreative Gruppierungen den Event nicht für irgendeine komische Agenda nutzen, sondern dass das auch elegant, dass es reibungslos über die Bühne geht und eine gefreute Sache wird für euch. Von unserer Seite weiterhin viel Erfolg und wir sind gespannt, was da denn final am 17. Mai abgeht.
Merci vielmals euch beiden, Stefan und Stefan.
Danke allen, die dabei gewesen sind und gern wieder in einer nächsten Folge von Stefan und Stefan.
Hast du Lust, auf mehr von dir zu wissen rund um Themen Kommunikation, Marketing, Management und Leadership? An der HWZ haben wir ein vielseitiges Studienangebot. Alle Infos findest du auf www.fh-hwz.ch.